Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2024. Heute diskutieren Ralf Scharnhorst, Managing Director von M42M, Dirk Walter, Head of CRM bei Pixum, Marc Eberle, Head of CRM und BI beim Versandhaus Walz und Philipp Göller, Geschäftsführer von Paraboost, darüber, wie selbstlernende Modelle die Vorhersage von Kundenverhalten verbessern und welche Rolle historische Daten und dynamische Algorithmen dabei spielen. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen zum Thema KI trifft Kunden, innovative Direct-Marketing-Cases. Wer das Programm vor 2 Wochen gesehen hat, da stand der Titel noch anders. Wir haben den tatsächlich durch KI nochmal optimieren lassen und ein bisschen genauer, treffsicherer formuliert. Das ist aber auch schon der einzige Fall, wo wir jetzt heute über generative KI sprechen, wie man diese so im typischen Beispiel hat, was in aller Munde ist, dass man mit KI so viel besser texten kann, so viel besser Bilder gestalten kann oder Videos machen kann. Das ist heute gar nicht unser Thema, sondern wir wollen stärker rein in das Thema, was kann man eigentlich im Marketing hinter der Fassade an Kampagnen optimieren, wie kann man Effizienz steuern, wie kann man KI einsetzen, um Direct Marketing und CRM besser zu steuern. Und dafür haben wir eine ganze Menge spannende Cases. Wir haben 2 Werbungtreibende. Der Marc ist hier nicht direkt sichtbar. Das haben wir von der Kamera nicht ganz hinbekommen. Ist aber per Ton dabei, werden wir nachher gleich hören. Haben also 2 Werbungtreibende, einen technischen Dienstleister mit in der Runde. Daher denke ich, eine sehr, sehr spannende Runde. Wie der Daniel schon gesagt hat, Fragen gerne zwischendurch stellen im Chat. Ich werde versuchen, werde schauen, ob die zwischendurch reinpassen oder ob wir die zum Ende hin sammeln. Da haben wir in der Vergangenheit mit beidem ganz gute Erfahrungen gemacht. Und wir brauchen, glaube ich, heute eine etwas ausführlichere Vorstellungsrunde, dass unsere Teilnehmer erzählen, was ihr Hintergrund ist. Die Marken kennt man teilweise, aber was ihr da so im Detail macht, worauf es euch ankommt, das ist, glaube ich, nochmal eine spannende Einführung wert. Daher, Dirk, magst du starten und als nächstes dann Marc?
Sehr gerne, ja. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung an die Marketingbörse. Dirk Walter ist mein Name. Ich bin Head of CRM, wie schon erwähnt, bei Pixum. Wir machen Fotodienstleistungen, also Fotoprodukte, personalisierte Fotoprodukte. Erzähle ich gleich auch noch ein bisschen mehr dazu zum Geschäftsmodell, weil es auch ein Geschäftsmodell ist, was bestimmte spezielle Anforderungen hat. Zu mir selber, ich bin jetzt seit 25 Jahren im CRM unterwegs, habe ursprünglich mal in der Telekommunikationsbranche angefangen, im Mobilfunk, und bin dann irgendwann über Beratertätigkeiten jetzt bei Pixum gelandet, bin da jetzt seit 2 Jahren. Und unser Geschäftsmodell, wer es vielleicht nicht kennt, wir machen so Fotobücher, Wandbilder, Fotoabzüge, alles ganz klassisch, wie man das kennt. Und das Besondere eben an diesen Produkten ist, dass es dass natürlich sehr anlassbezogen ist. Also das heißt, unsere KundInnen gestalten ein Produkt und verschenken es dann auch sehr häufig. Also machen es entweder für sich selber oder sie verschenken es. Also das heißt, es gibt immer irgendwie einen Anlass. Kann man sich vorstellen, Weihnachten ist natürlich bei uns ein ganz großer Anlass. Einen großen Teil unseres Geschäftes machen wir in der Vorweihnachtszeit. Warum sage ich das? Weil das für unser späteres Thema natürlich ganz spannend ist, weil wir müssen unsere KundInnen zum richtigen Zeitpunkt ansprechen und zum richtigen Zeitpunkt bewerben. Ralf, du hast so schön gesagt, Werbung treibende. Wir sind ja im Direct Marketing. Wir versuchen, unsere KundInnen, unsere Bestandskunden anzustoßen. Das heißt, der Zeitpunkt ist für uns ganz spannend und wichtig. Und dann die zweite Besonderheit bei uns im Geschäftsmodell ist, dass, ich habe schon erwähnt, es muss gestaltet werden. Das heißt, es ist ein Do-it-yourself-Produkt. Es ist also nicht so wie in anderen E-Commerce, im klassischen E-Commerce, dass man einen Impuls reinsetzt und dann wird gekauft, sondern unsere Kundinnen müssen eben auch erst gestalten. Und da ist Inspiration wichtig und da ist auch Zeit wichtig. Das ist auch ganz auch was Besonderes, natürlich auch vor allen Dingen in Bezug auf die Scoring und auf die Zielgruppenauswahl, auf die wir später auch noch kommen. Ja, so viel von meiner Seite.
Ja, Marc, wir können dich nicht sehen, aber ich hoffe, wir können dich hören. Erzähl deine Perspektive.
Ja, mein Name ist Marc Eberle. Entschuldigung, dass ich kein Bild habe, aber irgendwie haben das unsere Techniker nicht hinbekommen, dass ich mit Bild bei euch sein darf. Ich freue mich trotzdem, hier zu sein. Und vielen Dank für die Einladung. Ich bin Head of CRM und BI Und bin hier verantwortlich für drei Marken, die das Versandhaus Walz betreibt. Das ist zum einen die Baby Walz, die wahrscheinlich die bekannteste Marke ist, wo es alles für die Kleinsten unserer Gesellschaft gibt, für die ganz kleinen Babys, vom Kinderwagen bis zum Body. Wir haben dann die moderne Hausfrau, was vielleicht auch noch ein Begriff ist, weil es eine sehr umsatztechnisch und sehr große Brand ist. Und auch eine sehr starke Marktdurchdringung im Markt hat durch unsere Printaussand jeden Monat. Das ist ein günstiger und genialer Artikel rund um das tägliche Leben. Da gibt es dann wirklich alles, alles kleine Küchenhelfer bis hin zu irgendwelchen Gartenartikeln. Alles, was rein um das Leben im täglichen, um das alltägliche Leben ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen amüsanter, aber ein bisschen leichter zu machen. Und unsere dritte Brand ist das Walz Vital. Wahrscheinlich ein digitales Sanitätshaus, wo wir alles anbieten für die älteren Semester, dass es da wieder für die Best Ager ein einfacheres Leben gibt. Auch die Alltagshelfer vom Rollator bis aber auch zur Sehhilfe. Und unser Bestreben ist es, diese unterschiedlichen Zielgruppen natürlich bestmöglich zu bedienen und die mit dem höchstmöglichen natürlich für uns aus unserer Sicht als Marketeers Profit natürlich auch auszusteuern. Und dafür nutzen wir unter anderem natürlich auch KI-generierte Modelle, um hier die Entscheidung nicht beim Marketier zu lassen, sondern die Entscheidung, welches Instrument, welcher Zeitpunkt, welche Ansprache quasi die KI für uns übernimmt.
Ja, wunderbar. Philipp, magst du dich kurz vorstellen? Philipp, du bist noch stumm geschaltet. Du siehst irgendwo ein rotes Mikrofon bei dir oben in Citrix, du da auf grün umschalten kannst. Aber versuch mal, ob wir dich hören können. Vielleicht lag es auch nur an mir. Ja, wir sehen, die Lippen bewegen sich, aber ihr hört auch nichts, ne?
Schau mal, Philipp, es kann vielleicht auch sein, dass sich da irgendwas am Mikro umgestellt hat. Du hast in dem Audioreiter, wenn du dir einmal rechts im Bedienpanel aufklappst, hast du die Möglichkeit auszuwählen, welches Mikro du haben möchtest. Ist da das Richtige drin?
Okay. Ist es jetzt besser?
Jetzt.
Ja, wunderbar. Ist zwar nicht das Präferierte. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Schön dabei zu sein. Mein Name ist Philipp Göller, Gründer und Geschäftsführer von Paraboost. Wir sind Software-KI-Anbieter und wir helfen Unternehmen, ihre Kunden besser zu verstehen, bessere Entscheidungen im Marketing zu treffen, ein bisschen Streuverluste zu vermeiden. Und so KI-Use Cases, wo wir bestimmt später noch zur Sprache kommen, auch empirisch testen zu können, die auf die Straße zu bringen, in Kampagnen umzumünzen, das Ganze dahinter noch einen Euro-Wert zu klemmen und Uplift für Kunden zu generieren. Und genau, das ist unsere Aufgabe. Ja, wunderbar. Besten Dank, Philipp. Ich stelle mich auch noch mal kurz vor. Bin hier zwar nur der Moderator und ich komme eher aus dem Thema neue Kunden akquirieren als CRM. Ich habe die Mediaagentur M42M gegründet. Das soll stehen für Mediaagentur für digitale Medien. Daher die Abkürzung. Und damit machen wir alles, was User auf Websites bringt, was neue Kunden generiert, aber auch teilweise bestehende draußen wieder erreicht. Bin selber Marketingberater seit den Anfängen der kommerziellen Internetwerbung, so 1996, und selbstständig als Mediaplaner seit 2008. Und dementsprechend beraten wir eben auch zu Marketingstrategien übergreifend. Ich freue mich, dass wir heute statt Paid Media User Acquisition stärker in das Thema Bestandskunden eintauchen. Also auf geht's ins Thema CRM. Ich versuche mal wieder, wie ich das gerne mache, in Moderation so einen Bogen zu spannen, dass auch die Nicht-CRM-Experten unseren Einstieg mit gut verstehen und dass wir im Laufe der Stunde aber auch noch zu Besonderheiten kommen, die auch für die Profis nochmal was Spannendes, was Neues sind. Daher lassen Sie einsteigen, am besten mit dir. Dirk, was sind so für dich die wichtigsten Fragestellungen im CRM? Wo siehst du die größten Hebel, an denen du so arbeitest? Marc, kannst du dich schon mal vorbereiten? Die gleiche Frage geht. Aber Dirk, erzähl.
Also nicht ganz überraschend, weil der Titel gibt es ja auch vor. Natürlich ist ein großer Hebel und ein großer Einsatzbereich ist bei uns KI im CRM. Und wir setzen vor allen Dingen KI im CRM auch bei der Zielgruppenauswahl ein. Das heißt, beim Scoring arbeiten da eben auch mit Philipp und Paraboost zusammen, haben aber auch eine eigene BI, wo wir versuchen, über Scoring-Modelle, über KI-gestützte Scoring-Modelle dann den richtigen Kunden zu finden für die richtige Maßnahme. Wir bei Pixum kommunizieren mit unseren Bestandskunden natürlich über Newsletter und E-Mail. Das kennt man so. Dann natürlich ist ein großes Thema bei uns Printmailings, also Postmailings über die Deutsche Post. Mit Maxi-Cards arbeiten wir, diese großen Postkarten. Der eine oder andere wird das auch kennen. Und dann haben wir noch eine App und Newsfeed und Push. Das heißt, vielfältige Kanäle, über die wir kommunizieren. Und ich habe drei Use Cases mal so mitgebracht, an denen wir im Moment sehr stark arbeiten und wo wir das Thema KI sehr stark challengen und einsetzen. Der erste Use Case ist das Thema Printmailing. Wir kommunizieren sehr stark auch mit unseren Kunden über dieses haptische Medium. Liegt natürlich bei uns auch liegt nahe, weil unsere KundInnen sind auch haben auch so dieses Haptische natürlich. Wir machen ja aus digitalen Produkten analoge Produkte mit Papier in den allermeisten Fällen. Deswegen dieses Haptische, da sind unsere KundInnen für affin. Und es liegt dann natürlich auch in unserer Unternehmens-DNA mehr oder weniger, das Papier darüber zu kommunizieren. Und das tun wir sehr erfolgreich. Und da das aber natürlich ein sehr teurer Kanal ist, Marc wird da sicherlich auch noch einiges zu erzählen, ein sehr teurer Kanal, müssen wir uns ganz genau anschauen, an wen schicken wir denn die Maxi-Cards. Und da versuchen wir permanent zu optimieren und haben da jetzt, wie gesagt, auch mit Paraboost zusammengearbeitet, haben unseren eigenen Score gechallenged gegen einen anderen Score. Es sind verschiedene Scoring-Methoden, die wir da auch ausprobieren. Ich komme eher von der Marketingseite. Bei mir hört es da schon fast auf, was die KI angeht. Aber was ich so mitgeben kann bei diesem Use Case ist, dass es da einen großen Hebel gibt und ein großes Uplift-Potenzial, wenn man die richtigen Kunden mit dem richtigen Medium dann zum richtigen Zeitpunkt vor allen Dingen auch anspricht. Das ist ein Thema, wo wir sehr stark dran arbeiten. Dann habe ich schon erwähnt, Newsletter oder E-Mail-Marketing, auch bei uns natürlich ein ganz großes Thema. Wir sind ja, was die Vertriebskanäle angeht, oder die Bestellkanäle sehr digital. Bei uns kann man nur online bestellen. Deswegen ist auch E-Mail für uns ein wichtiges Thema. Und auch da arbeiten wir schon lange mit Scoring-Methoden, also mit Methoden, die die Wahrscheinlichkeit ausdrücken, dass ein Kunde ein bestimmtes Verhalten haben wird in der Zukunft. Stichwort inaktive Kunden. Wir versuchen, unsere Kunden, die eben länger nicht mehr bestellt haben, auch wiederum zu scoren und die anzusprechen, die dann eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, in den nächsten Wochen auch wieder zu bestellen, um sie dann eben zu kontaktieren über unsere sogenannten Lifetime Automations oder Customer Lifetime Automations oder auch das Thema Wiederbestellung und Reorder ist bei uns ein großes Thema. Kann man sich vielleicht auch vorstellen. Fotobücher, Kalender machen wir. Da gibt es natürlich auch jährliche Saisonalitäten. Das heißt, die KundInnen bestellen auch immer zur selben Zeit. Und da hilft uns auch KI sehr stark bei der Zielgruppenauswahl. Und der dritte Use Case ist dann das Thema Gutscheinkommunikation. Auch wir kommen natürlich nicht an Gutscheinen vorbei. Das heißt, dem Kunden auch ein Incentive bieten im Sinne von einer Preisreduzierung. Aber wir wollen das natürlich möglichst smart machen. Smart Discounting nennen wir das. Also den KundInnen genau den Gutschein zum richtigen Zeitpunkt geben, der nötig ist, damit sie dann auch bestellen. Und das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir sehen da auch, dass es da auch noch ein großes Potenzial gibt. Bevor wir mit der Gießkanne die Gutscheine rausschicken, lieber sich genau anschauen, welchen Gutschein muss ich welchem Kunden geben. Und auch da testen wir im Moment sehr viel. Auch da ist Paraboost und Philipp mit an Bord. Können wir sicher gleich auch noch ein bisschen tiefer reingehen. Das sind so drei Use Cases, die ich mitgebracht habe und die wirklich sehr spannend sind in dem Zusammenhang.
Ja, Finn, vielen Dank. Gebe ich die Frage gleich weiter. Marc, wie sieht das bei dir aus?
Ja, ich würde mit meinem Lieblingsort anfangen, mit Ihrem Zug. Das wäre die Gießkanne. Und zwar bei uns ist das Ziel, quasi diese Gießkanne im Marketing über Bord zu werfen. Sprich, wir wollen nicht alle Kunden gleich ansprechen mit einer Gießkanne, sondern wollen jeden Kunden quasi individuell bespielen. Und das ist sowohl, ich habe es vorhin aufgezählt, wir haben sehr, sehr inhomogene Gruppe bei unserer Zielgruppe, von der jungen Mama bis zum Senior bei uns. Aber das Ziel ist immer das Gleiche, die Gießkanne abzuschaffen und den Kunden individuell zu bespielen. Und es fängt, wie beim Kollegen gerade auch, mit der Zielgruppenauswahl an. Also in welcher Zielgruppe steckst du drin? Für welchen Kanal bist du affin? Wie ist dein Mediennutzenverhalten? Springst du auf Print an? Springst du nicht auf Print an? Wie können wir dich ansprechen, wenn du online affin bist? Wie kriegen wir das Opt-in, um da Auswahlprozesse für unsere Zielgruppen zu identifizieren? Dann ist bei uns ein ganz wichtiges Thema die Intensität. Also wenn wir mal die Entscheidung getroffen haben, wie wollen wir den Kunden denn bewerben, ist die Frage auch, welchen Werbedruck gehen wir da vor? Ich mache da mal ein Beispiel von einer modernen Hausfrau. Da kann es sein, dass er jede Woche von uns einen Printausstoß bekommt. Also wirklich jede Woche einen Printausstoß. Und das geht natürlich ins Geld. Und das muss dann wohl überlegt sein, wenn er wirklich 52 Mal was im Briefkasten im Jahr von uns bekommt. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel Werbedruck verträgt dieser Kunde und lohnt sich das noch? Und was für eine Zielsetzung haben wir dann auch? Also haben wir die Zielsetzung von maximalen Deckungsbeitrag, haben wir eine Zielsetzung von maximalen Umsatz, haben wir eine Zielsetzung von Reaktivierung beim Kunden und mit welcher Intensität gehen wir das an? Wir haben Kunden dabei, die kriegen von uns tatsächlich nur einmal im Jahr was, viermal im Jahr und nach viermal im Jahr wird es dann sehr divers, dann geht es hoch bis zu 52 Mal im Jahr. Da gilt es, das wohl auszutarieren, welcher Kunde bekommt wirklich welche Intensität und auch zu welchem Zeitpunkt. Weil wir zum Beispiel bei uns sehr geschenkaffine Kunden haben, da ist natürlich dann, brauche ich im Sommer keine Nachricht schicken, dass das Weihnachtsgeschenk vor der Tür steht, sondern dass da halt auch das Timing passt, dass es pünktlich zum Weihnachtsgeschäft anfängt, dass wir da First Position sind, dass man auch an uns denkt und an die Weihnachtsgeschenke wieder für die Enkel gehen als Beispiel.
Also für die moderne Hausfrau, eines der drei Marken, der drei Firmen, von denen du berichten kannst, ist tatsächlich Saisonalität, ist Dezember auch so ein großes Ding. Wie ist das bei den beiden anderen?
Ja, bei Weiß Vital ist das so eigentlich gar kein Ding, weil wenn ich ein Bedürfnis habe, dann brauche ich es. Bei Baby Weiß ist es in der Spielware natürlich sehr, sehr stark, aber in allen anderen Bereichen jetzt nicht so. Natürlich noch Mode, aber ein Kinderwagen oder ein Auto sitzt. Wenn mein Kind da zur Welt kommt, dann brauche ich spätestens da meinen Kinderwagen oder auf jeden Fall den Autositz, weil sonst bekomme ich ja mein Kind oder mein Baby gar nicht aus dem Krankenhaus raus.
Ja, das haben viele von uns durchgemacht schon, genau dieses Thema. Das fand ich jetzt im Vorgespräch auch total spannend, dass du sagst, im Prinzip ist das dieser eine zentrale Datenpunkt, das Alter des Kindes, an dem ihr arbeitet, gewissermaßen, richtig?
Genau, das ist dann auch der dritte Punkt. Also wie bespiele ich den Kunden? Und wir haben bei uns Babywalz ist das schönste Beispiel. Da haben wir eigentlich einen biologisch vorgegebenen Zyklus, wie das Kind A im Bauch heranwächst und B, wie es sich danach, wenn es auf der Welt ist, verhält. Und da wissen wir ganz genau, zu welcher Zeitperiode brauche ich den Kinderwagen, zu welcher Zeitperiode brauche ich den Autositz, wann brauche ich die nächste Größe vom Autositz, wann brauche ich dann nur noch die Sitzschale im Auto. Das sind ganz vorgefertigte Zyklen, die wir eigentlich an unserem Single Point of Truth, nämlich dem Alter des Kindes, ableiten können. Einfaches Beispiel, wenn jemand ein Kunde einen Kinderwagen gekauft hat, er wird keinen zweiten Kinderwagen kaufen. Beim Fashion-Händler, wenn er eine Jeans gekauft hat, habe ich ja schon die Chance, ihm eine zweite oder eine dritte oder vielleicht sogar eine vierte Jeans zu verkaufen. Beim Kinderwagen wird es erst wieder spannend, wenn der Kinderwagen quasi zu klein ist. Und wenn dann der Buggy benötigt wird, was dann mit 1,5 Jahren der Fall ist. Und dementsprechend kann ich auch Kategorien ausschließen.
Das heißt, da geht es bei euch sehr darum, den Inhalt des Newsletters, des Angebots der Kommunikation, der Werbung zu bestimmen. Geht es da auch bei Babywise sehr stark, also ist dieses Thema Frequenz, was du vorhin sagtest, bei der modernen Hausfrau, da auch so ein Thema, wie oft jemand was schickt? Oder ist das dadurch im Hintergrund, weil ihr ja sozusagen jede Woche oder jeden Monat einen neuen Inhalt schicken könnt.
Ja, das ist für uns dann relevant. Wenn bei uns die Intensität von Babywalz wird quasi vorgegeben durch das Kindesalter. Wenn der Bedarf wirklich dann sich nochmal ändert oder wenn wir einen Datenpunkt haben, der relevant ist, um dem Kunden dann auch ein Angebot zu schicken, was für sein, auf seine Zielbedürfnisse, sprich das Alter des Kindes, passt. Wir haben so eine Durchstrecke, das hört sich immer ein bisschen blöd an, aber so vom, wenn das Kind auf der Welt ist, vom 2. bis zum 5. Monat, weil normalerweise sind die Eltern, gerade die jungen Eltern, sehr, sehr gut vorbereitet. Und dann 2. bis 5. Monat ist dann, gibt's nicht mehr die Krisenanschaffung. Und dann ab dem 6. Monat, da geht's bei uns dann wieder voll zur Sache, weil dann kommen die ersten Anschaffungen, dann kommen die neuen Textilien, wenn die rausgewachsen sind und dann bestimmt nicht quasi welchen Werbedruck brauchst du, sondern in welchem Kindesalter ist dein Kind.
Okay. Ja, ich komme mal zu dir, Philipp. Das klingt ja so, zwei Kundenunternehmen, die auch für die ihr auch arbeitet, die wir hier in der Runde haben, dass die alles schon ganz genau wissen, über die Jahre total viel Erfahrung gesammelt haben. Was setzt ihr drauf? Wo setzt ihr an, da noch was rauszuholen?
Ja, ich glaube, die beiden Beispiele zeigen ganz toll, wie unterschiedlich die Geschäfte sind. Und wenn man es jetzt vom Markt noch ein bisschen weiter denkt, auch zu erkennen, gibt es ein Kind, gibt es zwei Kinder, das sind oder drei Kinder, sind ja dann drei verschiedene Bedürfnisse. Und es wird nicht einfacher. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man versucht zu verstehen, wie die Geschäfte funktionieren, wo zu viel Geld ausgegeben wird, wo man noch optimieren kann und dann ganz gezielt sich Sachen zu überlegen, wohin man die Algorithmen noch verbessern kann. Und da hilft natürlich eine ganz breite Datenbasis, um wirklich zu verstehen, was kauft der Kunde, was retourniert, vielleicht beschwert er sich auch mal irgendwo, hinterlässt Spuren, sage ich mal, gibt es uns so viele Informationen, die wir eigentlich nur noch interpretieren müssen, schön aufbereiten und in einer standardisierten, automatisierten Form. Und dann, glaube ich, ist wichtig, die Entscheidung im Marketing nach vorwärts gerichtet zu entwickeln. Das heißt, nicht nur zu gucken, ich will jetzt Schuhe verkaufen, wer hat in der Vergangenheit Schuhe gekauft, sondern Modelle so zu kreieren, dass sie vorhersagen, wer wird in der Zukunft Schuhe kaufen. Da gibt es auch Kunden, die haben in der Vergangenheit noch nie Schuhe gekauft, aber sie verhalten sich ähnlich wie Schuhkäufer, sie haben Ähnlichkeiten, haben vielleicht Hosen gekauft, wo es dann vielleicht so eine Abstimmung oder ein Outfit gibt. Und dann versuchen wir Modelle so zu entwickeln, dass es möglich ist, damit mehr Umsatz zu machen und das Ganze halt auch testbar zu machen. Ich glaube, jeder im Handel liebt Testen, weil es unsere Kunden lieben, dann liegen wir es auch, aber das Schöne ist sozusagen in dem KI-Kontext, dass wir eine so hohe Stichprobenanzahl an Teilnehmern haben, eigentlich perfekte Experimente, die wir auswerten können, eigentlich wissenschaftliche Experimente, und die Algorithmen, die reagieren halt toll darauf, wenn man viele Beobachtungspunkte hat, und dadurch werden die Ergebnisse auch besser, und wir sind da immer fleißig dabei, die neuesten Algorithmen, neueste Technologien, auch neueste Hardware zu verwenden und genau, um die Kollegen den möglichst unsere Kunden möglichst hohen Uplift auch zu generieren. Ja.
Das heißt also, idealerweise wollt ihr so viel Daten wie möglich bekommen. Alles, was im CRM-System eurer Kunden drinsteckt. Und was sind da so die Daten, die ihr typischerweise verwendet? Hattest du mir im Vorgespräch erzählt. Kannst du das nochmal so ein bisschen aufmachen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Wir müssen einerseits natürlich die Möglichkeit schaffen, dass die Daten auch vorliegen. Also Machbarkeit ist wichtig. Auch das Thema Vergleichbarkeit. Also wenn oft ist so, dass die meisten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die haben schon mal von KI gehört. Und die Versandhändler, die sind auch in aller Regel recht gut aufgestellt. Auch E-Commerce, da gibt es recht viele. Da ist nicht so, dass wir ankommen und wir sind die Ersten, die da das Thema auf den Tisch bringen. Und ich glaube, was da datenseitig wichtig ist, ist, dass man immer eine vergleichbare Datenbasis hat. Also, dass man, wenn man bestehende Modelle hat, die gleichen Quelldaten auch uns zur Verfügung stellt, dass wir den Nachweis erbringen können, auf den gleichen Daten bessere Ergebnisse zu machen. Und dann in einer längeren Zusammenarbeit geht es immer wieder darum zu sagen, okay, was gibt's für Quelldaten, was gibt's für Informationen? Dann wird es natürlich ein bisschen komplexer, dann hat man Tracking-Daten, dann hat man welcher Kunde welches Angebot bekommen hat. So der Klassiker ist, dass man nur darauf guckt, welcher Kunde wann gekauft hat. Aber auf Unternehmensseite ist natürlich total spannend zu wissen, wie viel Geld habe ich eigentlich in den Kunden investiert. Als einfaches Beispiel, wir haben zwei Kunden, die haben einen prädiktiven Customer Lifetime Value von 25 Euro. In den einen habe ich aber 70 Euro Werbekosten im halben Jahr. Also kann man ja hochrechnen, diese 52 mal irgendein Faktor, da kommt es schnell zustande. Und ein anderer Kunde, der hat nur 3 Euro Werbegeld gebraucht und liefert mir die gleiche Prognose. Dann ist es natürlich auch ein eindeutiges Zeichen, dass man den Kunden selektiert, der einem diese 50 Euro zu deutlich geringeren Werbekosten realisieren kann. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir schon sehr Wert darauf legen, auch um das Thema Marketing-Effizienz zu gehen. Und das ist immer wieder, was wir feststellen, wir sind jetzt, wir können keine Kunden zaubern. Wir kochen mit Wasser. Aber man muss schon fleißig sein und man muss sich so diese Grenzfälle angucken. Und oft ist so, dass wir, sag ich mal, bei 10%, 15%, 20% der Kunden noch ein bisschen mehr rausholen können und dadurch zu besseren Entscheidungen kommen. Aber die, sag ich mal, die besten Kunden nach Umsatz, die findet der Marc auch selber. Und der Dirk weiß auch, was wer seine Top-Kunden sind. Sondern es geht wirklich ums feine, granulare Differenzierung von Kundenqualitäten, auch in den schlechteren Kundenqualitäten. Und da brauchen wir halt möglichst viele Infos. Ja.
Ja, das bringt mich eigentlich gleich zu meinem nächsten Punkt, den ich euch so ein Stück weit mal wissen möchte. Das ist dieses Thema Entscheidungszyklus und Customer Lifetime Value. Ihr habt ja beide erzählt, also zumindest das Thema Weihnachtsgeschäft ist für euch beide, zumindest in zwei Unternehmen, sehr relevant. Und dann klingt das ja so, als ob man eigentlich nur im Dezember was lernen kann und dann im Januar sich die Strategie für das nächste Mal wieder zurechtlegt, gewissermaßen. Und als ob man da so eine Art jährlichen Optimierungszyklus nur hat. Vor allem, wenn man jetzt noch an Customer Lifetime Value rechnet, schauen muss, wann der Kunde irgendwie wirklich die große Bereitschaft hat, das zu kaufen. Und deshalb, vielleicht auch wieder in der Reihenfolge, zuerst Dirk, dann Marc, erzählt doch mal so ein bisschen, in welchen Zyklen ihr das betrachtet und ob ihr eine Möglichkeit habt, gewissermaßen nicht nur aus dem Dezember letzten Jahres was zu lernen für den Dezember diesen Jahres, sondern ob ihr da irgendwie versucht, unterjährig zwischendurch schon Ansätze zu fahren. Dirk, vielleicht du zuerst auch wieder?
Gerne, ja. Ja, das wäre natürlich nicht wirklich zielführend, wenn wir immer nur die Learnings aus dem Weihnachtsgeschäft nehmen würden, um dann das nächste Weihnachtsgeschäft wieder zu optimieren. Ich glaube, dann würden wir nicht so schnell und agil agieren können, wie wir das tun. Also von daher ist das eigentlich ein permanenter Optimierungsprozess. Und Philipp hat es ja schon erwähnt, es geht eigentlich sehr häufig darum, Marketing-Effizienz zu steigern. Das hört sich so nach Controlling an und so wenig marketingmäßig, aber gerade im Bestandskundengeschäft ist es ja so, dass alles, was wir tun, ist eine Investition in den Kunden. Das heißt, wir nehmen entweder müssen Geld in die Hand nehmen, wenn ich ein teures Medium habe, also ein Postmailing beispielsweise. Oder ich muss einen Anreiz setzen im Sinne eines Gutscheins oder irgendwas sonst. Ist es dann auch wieder eine Investition. Und diese Investition, die muss ich mir natürlich genau überlegen. In welchen Kunden stecke ich denn die Investition? Und da ist natürlich das Thema Kundenwert die bestimmende Dimension dafür. Weil wenn ich nach Kundenwert aussteuere, dann oder auch zukünftigen Kundenwert, Customer Lifetime Value, sind wir bei dem Thema, dann beantworte ich ja die Frage, wie viel darf ich in einen Kunden investieren? Das ist ja die Frage, die dahinter steht. Und dann will ich natürlich auch noch die Frage beantworten, wie viel muss ich denn in einen Kunden investieren? Da ist ja so die zweite Dimension, die Loyalität. Auch das ist eine Plattitüde ja schon fast. Natürlich muss ich in einen Neukunden, der nicht loyal ist, weil er noch nie das Bestellerlebnis hatte, das Kauferlebnis hatte, muss ich mehr investieren als in einen loyalen Bestandskunden, der immer wieder alle 3-4 Monate vielleicht was bestellt oder in unserem Fall vielleicht auch immer zu Weihnachten, wie auch immer. So, also das sind die zwei Fragen, die oder die zwei Dimensionen, die wichtig sind für uns, Loyalität und Kundenwert, die bestimmen, auf welchen Kunden gehe ich mit welchem Incentive und über welchen Kanal zu. Und dann das dritte, die dritte Dimension ist ja, das Thema Affinität oder Produkt, welches Bedürfnis muss ich denn wirklich bei dem Kunden erwecken?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
So, das sind eigentlich so die drei großen Dimensionen, in denen wir eigentlich immer denken, wenn es darum geht, ja, neue Sachen auszuprobieren. Und Ralf, um deine Frage zu beantworten, das machen wir natürlich mehr oder weniger das ganze Jahr durch. Und ja, richtig ist, bei uns sind natürlich die wichtigen Testzeitpunkte, um Neues auszuprobieren, sind natürlich außerhalb der großen saisonalen Höhepunkte, also außerhalb des Weihnachtsgeschäfts, weil da müssen wir dann die Erkenntnisse nutzen, die wir im Rest des Jahres gewonnen haben. Und das machen wir wirklich schon seit ein paar Jahren. Und das gelingt uns auch sehr gut. Und ich glaube, das ist auch so ja eigentlich der erste Schritt, den man aus unserer Sicht tun sollte, wenn man sich dem Thema KI und Kundenscoring und diesen so komplexen Themen nähern will. Erstmal sich überlegen, was sind denn für mich die wichtigen Dimensionen, für mein Geschäftsmodell die wichtigen Dimensionen. So bei uns als Beispiel, wir haben festgestellt, das Thema Produktaffinität spielt bei uns gar nicht so die große Rolle, weil es gibt nicht so viel Cross-Selling bei uns. Fotobuchkäufer kaufen auch beim nächsten Mal ein Fotobuch. Kalenderkäufer kaufen auch beim nächsten Mal einen Kalender. Das ist nicht so der Hebel. Bei uns ist eben der große Hebel wirklich die Loyalität und das Thema Kundenwert. Also in welchen Kunden stecke ich denn mein Invest und mein Engagement und vor allen Dingen auch, es geht ja auch immer um Aufmerksamkeit. Wenn wir, Marc hat es ja auch schon angesprochen, wenn wir jede Woche irgendwas rausschicken mit der Gießkanne, dann ist die Aufmerksamkeit des Kunden, der Kundin nicht mehr da. Und wenn die dann nicht mehr da ist, dann haben wir gar nichts gewonnen. Also das sind so das Vorgehen, erstmal die Dimensionen zu entwickeln und darauf dann Hypothesen entwickeln im Team, vielleicht auch mit Partnern zusammen, die sich damit auskennen, Hypothesen entwickeln, dann Daten liefern beziehungsweise Daten zusammensuchen und die Scorings entwickeln lassen und dann testen. Testen und sehr mutig sein, weil nur wenn man mutig ist und mal wirklich auch sehr außergewöhnliche Hypothesen testet, dann gewinnt man auch Erkenntnisse, die man dann eben auch ausrollen kann. Und das Schöne ist ja in unserem Geschäft, wir können ja gut testen, können immer eine Kontrollgruppe dagegen laufen lassen, können immer ganz genau schauen, wie hat welche Maßnahme gewirkt, wie hat welche Zielgruppe auf was reagiert. Und das hilft natürlich dann, um die richtige Strategie auch festzulegen.
Ja, Dirk und Marc, das finde ich einen total spannenden Gegensatz an sich, so im Vorgespräch zwischen euch, zwischen Pixum und dem Placentas Live, dass Dirk, was du sagst, bei Pixum ist jemand, der einen Kalender bestellt eigentlich immer nur wieder Kalender, jemand, der ein Fotobuch bestellt immer wieder ein Fotobuch, da sind die Kunden auf ein Produkt fokussiert sozusagen und Marc, das ist bei euch genau umgekehrt, dass ihr sozusagen wisst, jemand, der einen Kinderwagen bestellt hat, bestellt ihn gerade nicht wieder. Ihr müsst eben rausfinden, was kauft ihr als nächstes und habt dazu auch eine ganze Menge Hypothesen. Auch Marc, an dich die Frage zum Thema Optimierungszyklus, Lernzyklus, Lernkurve. In welchen Zeiträumen lernt ihr?
Ja, wir versuchen eigentlich immer nach 3 Monaten zu lernen. Also sprich, wenn wir einen Neukunden gewonnen haben, dass wir den Kunden nach 3 Monaten verstehen. Das Verstehen heißt, genügend Datenpunkte für diesen Kunden zu haben, um ihn dann dementsprechend die folgenden Monaten, ich nehme zwar das Wort im Mund, perfekt auszusteuern. Sprich, die korrekten Angebote und den korrekten Werbedruck dann zu haben. Und diese 3-Monats-Zyklen ist natürlich je nachdem, wenn der Kunde für uns im Januar gewonnen wurde, dann fangen die 3 Monate im Januar an. Wenn der Kunde im Dezember um Weihnachten gewonnen wurde, fangen die 3 Monate im Dezember an. Und wenn ich das ganze Thema Nummer 1 größer ziehe, geht es eigentlich darum, eine Maschine oder einen Automatismus in der Firma zu bauen, der die Kunden eigentlich optimal ausstattet. Und diese Ausstattung wirklich automatisiert durchzuziehen, um dann nicht mit irgendwelchen Marketeers hinzugehen, okay, ich überlege mir jetzt das für die Zielgruppe oder überlege mir das für die Zielgruppe, sondern die bestehenden Instrumente bestmöglich skalieren, / Content-Erstellung, dass das kein Thema ist, dass ich eigentlich immer den richtigen Content habe und dann in Kombination mit der Adresse, / mit den Daten, eigentlich den perfekten Match zwischen Content und den Bedürfnissen herzustelle, um dann den Kunden dauerhaft zu bespielen. Und dann bleibt Weihnachten eigentlich auch nur noch ein Ereignis, wo ich halt mir eine Chance gibt, den Kunden zu bespielen, aber auch nicht mehr. Das Kindesalter, wenn er jetzt den nächsten Autositz braucht, wenn er bei uns einen Autositz gekauft hat von 0 bis 2 Jahre, dann beschäftigt er sich normalerweise nach 18 Monaten, also 0 bis 2 Jahre, sprich 24 Monate, beschäftigt er sich normal ab 18 Monate mit dem nächstgrößeren Autositz. Dann ist das da unser Ereignis, da anzuknüpfen, den Content und die Daten zu verknüpfen, um dann wieder den Werbedruck an den Kunden zu erhöhen, um den Kauf des Autositzes dann auch auf Babywalz fallen zu lassen.
Ja, verstehe. Philipp, auch an dich noch die Frage. Ihr habt ja noch mehr Kunden, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Vielfalt als die zwei, die wir jetzt erzählen können. Was sind für euch so typische Zeiträume, Lernzyklen und dementsprechend auch, wie aktuell wollt ihr die Daten immer haben?
Okay, also ich fange mal andersrum an. Ich glaube, noch so ein Punkt, wo ich ergänzen kann zum Markt, es sind so ein bisschen mit diesen Heuristiken aufzuräumen. Manchmal existieren im Marketing so Vorstellungen, man sagt, okay, ich brauche jetzt die Osterkäufer. Und da ist ein Kunde, der jetzt zweimal hintereinander Ostern gekauft. Jetzt heißt es nicht, dass er ein Osterfan ist, sondern vielleicht macht er im Frühjahr einfach seinen Garten und braucht dann einfach Sachen für seinen Garten. Das hat mit Ostern nichts zu tun. Und da ist es, glaube ich, gut, wenn man den Schritt geht zu sagen, okay, wir glauben jetzt nicht an diese Heuristiken, an diese Annahmen, Hypothesen, sondern wir testen die und wir schauen und lassen am Ende des Tages Maschinen entscheiden. Und ja, was sozusagen die Zyklen angeht, wir versuchen natürlich mit möglichst vielen Daten auch sozusagen möglichst tagesaktuell zu arbeiten. Ich glaube, was aber noch wichtiger ist als das aktuelle Arbeiten mit Daten, ist, dass die Algorithmen sich dynamisch auch ändern. Also ja. dass man in der Lage ist, selbstlernende Modelle aufzusetzen. Und dass nicht ein Mensch sich wieder hinsetzt und ein neues Modell trainiert, das ist sehr aufwendig, das ist sehr kostenintensiv, das ist auch mit sehr viel Stress und Leid verbunden. Und als wir sozusagen gestartet sind, haben wir gesagt, naja, wenn wir nächste Woche schlauer sind als diese Woche, warum sollen wir es nur einmal machen? Dann müssen wir eigentlich konsequent sein und jede Woche alle Algorithmen neu trainieren. Und wenn man jetzt sozusagen die verschiedenen Länder und Mandanten und Produktgruppen in Kombination miteinander bringt, dann ist man schnell bei mehreren tausend Modellen pro Kunde. Und das kann man nicht mehr menschlich machen. Das geht einfach nicht. Und dann schon gar nicht in einer guten Qualität oder einer sehr guten Qualität. Und dann ist man auch gezwungen zu automatisieren. Und das ist so ein Punkt, wo wir auch merken, wie sich Modelle auch verändern. Wir haben Kunden, der sag ich mal, im Apothekenumfeld tätig war. Und das ist eigentlich so ein Beispiel, nenne ich ganz gerne, weil während Corona vorher war es immer so, wenn Neukunden kommen und die kaufen in 3 verschiedenen Produktgruppen, dann waren es die Top-Kunden und die haben danach Werbedruck, also die konnten sich nicht mal retten zur Werbung. Als Covid kam und Neukunden reihenweise einen Corona-Schnelltest, eine Maske und Desinfektionsmittel aus 3 verschiedenen Produktgruppen gekauft haben, da gingen bei uns die roten Flaggen hoch. Und die Algorithmen haben gesagt, nein, jeden Tag kommen eine große Anzahl von Neukunden, aber die sind absolut schlecht. Das Folgeverhalten ist schlecht, die kommen nicht wieder. Nur weil die Sachen woanders ausverkauft sind, kommen die jetzt zu uns. Und wir haben gesagt, investiert 0 € rein. Und da gab es Diskussionen. Und das ist auch verständlich, weil natürlich auch ein Kundenwachstum ausgegangen wurde. Aber das ist die Diskussion muss man führen. Und wenn man feststellt, da kommen jetzt Kunden online über Preissuchmaschinen, über die Kanäle, es sind so viele Informationen, die der Kunde mit seiner Bestellung gibt. Und wenn die Modelle rasch in der Lage sind, das aufzuarbeiten, dann sind wir in der Lage, gute Prognosen und dynamische Prognosen auch umzusetzen.
Genau, das fand ich nochmal einen total spannenden Punkt, den du erzählt hattest, dass eben auch der Kanal, über den der Kunde gewonnen wurde, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist für den Customer Lifetime Value, der daraus wächst mit der Zeit.
Genau, also es liegt auch so ein bisschen an unterschiedlichen, also Euro ist nicht gleich Euro. Also es gibt Kunden, die haben Eigenmarken, wo natürlich, sagt man, eine höhere Marge ist, oder Fremdmarken, wo eine ganz andere Marge ist. Und dann kann es durchaus sinnvoll sein, ein Kunde, der 400 Euro für eine teure Produktgruppe ausgegeben hat, die aber teuer eingekauft wurde, dass der Kunde viel weniger langfristig hinterlässt, als wenn er einen 60 Euro Warenkorb, aber mit total Produkten mit einer hohen Wiederkaufsfrequenz und einem guten Folgeverhalten, wo es dann wirklich in Richtung Usage und langfristiger Nutzung geht. Und da müssen wir dem Kunden im Zweifel sagen, ja, deshalb sucht das Modell jetzt den 80-Euro-Käufer aus und nicht den 500-Euro-Käufer, aber es gibt hier und die Gründe dafür. Und da ist halt wichtig, dass man dafür auch gute Erklärungen hat und in der Lage ist, es den Kunden dann in einer sauberen Weise auch darzustellen.
Ja, verstehe. Dirk, Marc, habt ihr noch direkt was anzufügen? Sonst hätte ich eine Frage aus dem Publikum auf dich kommen.
Nee, vielleicht auch nur als Ergänzung. Das stellen wir natürlich auch fest, dass die Kanäle, über die wir unsere Leads gewinnen, die unterscheiden sich schon sehr stark. Und da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Und dann macht es auch Sinn, bevor man investiert, genauso wie Philipp es gesagt hat, bevor man investiert, dann auch sich anzuschauen, wie ist der Customer Lifetime Value eines Kunden. Also da gibt's ja die Spanne zwischen Gewinnspielkunden oder Kunden oder Leads, die ich über ein Gratisprodukt gewonnen habe, bis zu denen, das sind eher die schlechteren nach unserer Erfahrung, das glaube ich jetzt auch nichts Neues, bis zu denen, die man über Erfahrung im Empfehlungsmarketing gewonnen hat, die natürlich dann eher die besseren Kunden sind, weil eine persönliche Empfehlung aus dem Bekanntenkreis natürlich immer einen qualitativ hochwertigen Kunden reinbringt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das anzuschauen, wo kommen denn die Kunden her, mit denen ich dann arbeiten will und kann.
Das heißt, Gutscheinwert im Empfehlungsmarketing hoch ansetzen und bei Gewinnspielen eher Richtung Null tendieren. Verstehe. Marc, hast du dazu noch einen Aspekt?
Ja, also erstens kann ich mal alles bejahen, was Philipp gesagt hat. Kann ich 100% zustimmen. Ich würde noch einen Aspekt hinzufügen, und das ist das Vertrauen in die Algorithmen, in die KI. Also man muss auf Firmenseite in der Organisation schon auch ein gewisses Vertrauen in die Modelle haben. Nur so kann es auch funktionieren. Wenn dann die Einschränkung von Fachbereich kommt, der nimmt aber nur 0 bis 6 Käufer, oder die müssen über den Kanal gekommen sein, oder die müssen das gekauft haben, und baut das nur als extra Punkt ein. Nein, nein, nein. Lasst die Maschine machen, und man braucht in der Organisation schon auch ein Vertrauen in das Thema. Weil sonst
freut man das. Wie
bitte?
Ist ja so ein Kontrollverlust, dass ihr vorher einen AB-Test hattet mit zwei Hypothesen oder so und euch vorher selber die Gedanken gemacht habt und transparent wusstet, was macht der Algorithmus jetzt? Und jetzt ist das so eine Blackbox plötzlich, oder?
Ja, eine Blackbox, aber ich kann die Blackbox ja auch testen. Also ich muss sie natürlich challengen, aber ich brauche ein Vertrauen. Und mit Vertrauen fängt es an, und der Punkt wird oft vergessen. Und dann wird vom Fachbereich nochmal da noch modifiziert, und das schwächt eigentlich nur die Algorithmen.
Ich will ja ein bisschen überdecken, aber also Vertrauen ist schön und gut, aber Kontrolle ist schon auch da. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie von Lust und Vertrauen leben. Ich glaube, es muss beides sein. Die Bereitschaft muss da sein, eine kulturelle Offenheit muss da sein, aber halt auch das Ding testen und hoch und runter und benchmarken und sich immer verbessern wollen. Ich glaube, das ist,
Ja, Philipp, ich hake aber gerade noch mal ein zum Thema Kontrolle ist besser. Das geht ja praktisch nur mit Kontrollgruppe, oder? Gibt es noch was anderes, was ich übersehen habe?
Nee, man kann einerseits Kontrollgruppe, das ist immer eine gute Idee. Man kann aber auch sozusagen es geht ja immer um sozusagen Wettbewerb. Man kann auch sozusagen zwei Modelle gegeneinander in Wettbewerb schicken und sagen, okay, das eine Modell liefert mir idealerweise, sollten die Modelle sich auch zum Großteil übereinstimmen. Also wenn die sich komplett widersprechen, dann hat mindestens einer der beiden Modelle ein großes Problem. Ansonsten, da gibt's oft sozusagen Überschneidungen, aber diese Überschneidungen, aber es gibt auch Bereiche, wo die Modelle unterschiedlicher Ansicht sind. Und genau die Bereiche sind die Bereiche, die eigentlich spannend sind. Das ist nämlich da, wo die Modelle sich widersprechen. Das eine sagt, du bist ein Top-Kunde, und das andere sagt, nee, du bist kein Top-Kunde. Das andere Modell sagt, du bist ein Top-Kunde. Ja gut, ihr seid verschiedene Meinungen, und dann kann man ja zwei Gruppen aufsetzen und die beiden Gruppen empirisch gegeneinander testen. Und dann kann man im Zweifel schon sagen, wer hat recht gehabt. Und das nicht auf Bauchgefühl und auf Vertrauen. Ich meine, das ist schön, aber dann sozusagen mit Eurozeichen dahinter. Und das empfehlen wir auch sozusagen auch innerhalb sozusagen, wenn Kunden auch länger mit uns zusammenarbeiten, dass man verschiedene Generationen von Modellen auch hat oder neue Use Cases testen, wo man dann sagt, okay, jetzt wird mal gucken, ein mediumspezifisches Modell gegen ein allgemeines Ziel, auch da ständig zu benchmarken und versuchen, sich zu verbessern. Und deswegen, das Thema KI ist kein Projekt, das ist ein Prozess. Und es ist ein kontinuierlicher Prozess, mit dem man sich ständig auseinandersetzt und daran optimiert. Und es wird nie das eine Modell geben, das man dann die nächsten 50 Jahre im Einsatz hat und das alles schlägt. So ist es nicht.
Das wäre fast schon lustig. Entschuldigung. Wir haben noch Frage oder Dirk, du würdest das einladen?
Ganz kurz nur zwei Sätze vielleicht dazu. Mit Kontrolle ist natürlich jetzt nicht nur gemeint, die wirklich gegen Kontrollgruppen zu testen und die Maschine zu kontrollieren, sondern auch zu kontrollieren, was mache ich denn überhaupt? Also deswegen dieses Vollautomatisierte, ohne dass irgendwie Marketing draufschaut oder die Experten draufschauen, das wird nicht funktionieren. Ne? Das ist natürlich Gott sei Dank auch immer noch gefragt. Gott sei Dank sage ich als Vertreter der Fachabteilung.
Ja, ich möchte zu Publikumsfragen kommen. Zwei spannende habe ich hier. Und die eine stelle ich an sich, glaube ich, als erstes am besten an den Philipp. Und Dirk und Marc, schaut mal, ob ihr dazu auch einen Punkt habt. Das ist relativ kurz. Das ist, wie lassen sich im CRM-Kontext Datenschutz und KI vereinbaren? Was sind da eure Erfahrungen? Philipp, du hattest mir erzählt, ihr verarbeitet ja praktisch nur anonymisierte Daten weiter.
Genau, ich kann nur sagen, wie wir das machen. Wir verzichten komplett auf die Verwendung von personenbezogenen Daten, keine E-Mail-Adressen, Vornamen, Nachnamen. Wir wissen, dass der Kunde Petra Müller ist X4Z und die Kundennummer. Wir können es nicht rückschließen auf irgendeine Person. Und versuchen, Informationen zu vermeiden, die personenbezogen, nutzen keine personenbezogenen Daten, auch keine Zahlungsinformationen, Handynummer oder was, E-Mail-Notation oder so. Wir verzichten da komplett darauf. Das ist unser Ansatz.
Und damit habt ihr eben auch keine Bedenken, dass die Daten, die ihr verwendet, ja nicht nur bei euch im Hause laufen, sondern irgendwie auf dem Server, bei ChatGPT, irgendwo anders verarbeitet werden, weil es ja eben nicht personenbezogen.
Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also erstmal, welche Daten hat man? Wie werden die verarbeitet? Ich glaube, was wir gemacht haben, ist, wir haben recht früh auf eigene Hardware gesetzt. Wir haben früh NVIDIA-Chips verbaut in eigenen KI-Hochleistungsrechner, die wir selber anfangs noch wirklich selber geschraubt haben und uns die Hände dreckig und blutig geschraubt haben. Inzwischen machen wir das mit einem Partner und wir können sicherstellen, dass keinerlei Daten dieses Rechenzentrum verlassen. Und da ist mit Alibaba Cloud und sonst was und wir schieben da noch rum und machen hier links, rechts. Nee, das ist dort und jeder unserer Kunden hat auch die Möglichkeit, sich das physisch den Rechner anzuschauen und das Rechenzentrum anzugucken. Ja. Und wir arbeiten ja auch viel mit sozusagen traditionellen Familienunternehmen und wenn man da ankommt und sagen, oh, wir schieben erstmal das in die Cloud und dann gucken wir mal, dann hoffen wir und dann, nee, das funktioniert nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also Datensicherheit und Personenbezug oder Vermeidung von personenbezogenen Daten ist schon wichtig, ja.
Also das heißt, auch in eurem ganz konkreten Fall, für Wettbewerbsunternehmen, von dir kannst du jetzt ja nicht sprechen, aber in eurem ganz konkreten Fall ist es auch so, dass die Daten, die ihr verarbeitet, auch damit nicht zum Training eines großen Algorithmus wie ein ChatGPT oder so eingesetzt werden würden könnten.
Um Gottes Willen, nein. Also nein, es sind nein, auf gar keinen Fall.
Ja, cool. Das wollte ich nochmal sicherstellen. Das ist nochmal ein spannender Punkt, finde ich so. Mit dem Aspekt Datenschutz made in Germany fand ich jetzt nochmal ganz spannend, das nochmal hervorzuheben. Dirk und Marc, wollt ihr direkt was hinzufügen oder kann ich zur nächsten Publikumsfrage?
Ja, vielleicht auch nur das, was Philipp schon gesagt hat. Also für uns ist natürlich alles das, was Datenschutz betrifft, ist das Grundgesetz und das darf und wollen wir auch nie missachten. Also gerade das Thema personenbezogene Daten werden bei uns nie in irgendeiner KI verarbeitet. Das ist alles, der Personenbezug ist einfach nicht herzustellen. Insbesondere natürlich, wenn wir mit Dienstleistern zusammenarbeiten und die Daten das Haus verlassen, da gehen keine personenbezogenen Daten raus. Das ist die Chinese Wall. Und vielleicht noch zum Thema Datenschutz, weil die Frage kommt ja immer, ich glaube, im CRM hat sich schon inzwischen durchgesetzt, dass Datenschutz auch wirklich ein Benefit ist, von dem wir alle profitieren, weil die KundInnen auch jetzt wirklich das Vertrauen wieder gewonnen haben durch den strengen Datenschutz, der in Europa herrscht. Und diesen großen Wert, den wollen wir ja nicht gefährden, weil das davon profitieren wir natürlich auch.
Marc, wenn du nicht aufreißt, dann gehe ich davon aus, dass du dich den Vorrednern anschließt. Und ja. Komme zur nächsten Teil der Frage. Ist ein bisschen anders, ganz was anderes als Datenschutz, nämlich das Thema, nutzt ihr KI auch im Kontext von One-to-Many-Werbung? Ist das hier formuliert? Also wenn beispielsweise noch keine CRM-Daten vorhanden sind, wenn der User noch kein Kunde ist, das heißt, einerseits in dieser Kundenakquise, wo gewinnt ihr neue Kunden und in welche Art von künstlicher Intelligenz setzt ihr da gegebenenfalls ein? Und wenn der User es erst dann, also im Akquiseprozess, bis der auf der Website ist und vielleicht nochmal ein bisschen anders, wenn der User dann auf der Website ist, ihr aber noch eben nicht diese ganze Datenhistorie, noch keine Bestellhistorie aufgebaut habt und so weiter, gibt es da Möglichkeiten, die ihr einsetzt? Wollen wir da auch wieder so die übliche Reihenfolge machen? Dirk, Marc und Philipp? Dirk, du denkst schon?
Ja, gerne. Ich nicke aber auch, weil ich da von unserer Seite nicht allzu viel zu beitragen kann, weil wir wirklich den Hauptteil unseres Fokus legen wir auf die Bestandskunden. Das heißt, wo wir auch schon Daten vorliegen haben, wo wir eine Historie vorliegen haben. Das Thema Neukunden oder Lead-Generierung ist bei uns noch nicht so, dass wir da wirklich auch KI einsetzen. Deswegen, da können vielleicht die Kollegen ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, machen wir die Runde weiter, Marc.
Ja, bei uns geht's so, also wenn wir gar keine Daten haben, können wir natürlich auch die KI quasi am Kunden nicht einsetzen. Bei uns geht's dann wirklich darum, schnellstmöglich mit dem Kunden zu lernen. Sprich, jeder Datenpunkt, der uns gibt, wird dann auch verarbeitet. Wenn wir natürlich noch gar keine Daten haben, dann geht's darum, wie gestalte ich das Werbemittel? Und wie gestalte ich das Werbemittel für, was heißt irgendwie auf, ob das jetzt über eine Banner oder über eine Printakquise für Neukunden ist, dann geht es darum, wie gestalte ich das Werbemittel optimal. Und da nutzen wir dann natürlich schon Daten, indem wir dann versuchen, für diese Zielgruppe wieder das passende Werbemittel zu gestalten. Sprich, wenn ich beim Frauenarzt eine Anzeige oder eine Mailing im Wartezimmer platziere, das sollte das natürlich einen anderen Inhalt haben, wie wenn ich das in einer Krabbelgruppe mache für einjährige Kinder. Und dann versuchen wir schon, die Daten wieder zu reproduzieren und dann zu sagen, okay, was sind die Bedürfnisse von der Zielgruppe, die wir gerade ansprechen?
Ja. Philipp, ist das bei euch auch ein Thema oder seid ihr eher auf den, sobald man einen Kunden hat, sagt ja nicht gerade das Telefon, hast du die Frage gerne, soll ich noch wiederholen?
Ja, ist gut, ich habe es verstanden. Also, wie der Marc schon gesagt hat, wenn keine Daten da sind, ist es schwierig, Modelle zu machen. Also bis unmöglich. Ich glaube, im Bereich der generativen Gestaltung von Angeboten, also da optimieren kann und es da auch entsprechende Anwendungsfälle gibt. Aber jetzt im Kontext von CRM und Bestandskundenmarketing nichts rein, nichts raus quasi. Das ist so das
Credo. Ja, also ich merke schon, das wäre ein Thema für mich, weil ich eben mit meinem beruflichen Hintergrund mehr aus diesem Thema tatsächlich One-to-Many oder Neukundenakquise komme. Und ich könnte mir vorstellen, das ist unser nächstes Diskussionsthema für die nächste Digitalkonferenzrunde. Ich merke mir das also schon mal gut im Hinterkopf, dass das Publikum daran Interesse hat. Und sie sind auch gar nicht mehr, haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich schaue nochmal durch. Keine weiteren Publikumsfragen. Daher kommen wir schon so ein Stück weit zur Schlussrunde, dass ihr vielleicht nochmal so zusammenfasst, was ihr empfehlen würdet für Unternehmen, die jetzt, ihr seid ja schon total weit und total im Detail unterwegs und seid ja auch Experten in eurem Thema, wo jetzt der Dirk sich täglich beispielsweise nur mit CRM beschäftigt und Marc ähnlich ihr Experte in eurem Fach seid. Erzählt vielleicht mal so ein paar Tipps für den Einstieg als so Schlusswort, als Schlussrunde für Unternehmen, die eben da vielleicht kleiner sind, vielleicht noch ein bisschen mehr am Anfang stehen und eben nicht jemanden haben, der sich den ganzen Tag nur um CRM kümmert. Was ihr so raten würdet, was die wesentlichen Erfahrungen für euch waren, jetzt im Fortschritt der letzten ein, zwei Jahre, im Fortschritt mit KI, was ihr zum Einstieg raten würdet, worauf man achten sollte und was ihr da so gelernt habt, vielleicht so in zwei, drei Sätzen. Und dann ist das so auch schon unser Schlusswort, bevor wir zurück übergeben müssen an den Danilo. Auch wieder in der Reihenfolge, Dirk, Marc, Philipp.
Gerne, ja. Ja, so zusammenfassend ist es ja das, worüber wir jetzt in der letzten Stunde gesprochen haben. Das Thema Zielgruppenauswahl stellt für mich wirklich den allergrößten Hebel dar, insbesondere im CRM. Und da hat sich nach meinem Empfinden wirklich in den letzten 1 bis 2 Jahren durch KI eine wahnsinnige Entwicklung noch ergeben. Das ist jetzt, sind ja auch keine neuen Themen, so dieses Thema Scoring. Ich kann mich erinnern, das gab es auch schon in der Telekommunikation. Wir haben Anfang der Nullerjahre das die ersten Churn Scores entwickelt. Das ist jetzt nichts Neues, nur die Methodik, die dahinter steht, ist jetzt durch Big Data und KI und so weiter. Alles das, was wir so kennen, hat das einen Riesenhebel erfahren. Von daher, es ist gar nicht die Frage, wo ist der Störer? Ist er jetzt rechts oben, links unten oder sonst irgendwas, sondern es ist die Zielgruppenauswahl. Und wenn ich da reingehen will, dann wäre mein Appell, auch wenn man noch nicht die Erfahrung hat, einfach ausprobieren. Also sich vielleicht einen Partner suchen oder man kann es ja auch ganz gut in-house machen, wenn man KollegInnen hat, die sich so ein bisschen damit auskennen, affin sind für diese Themen, dann kann man die ersten Schritte machen und testen. Einfach nur testen und morgen schon anfangen, einfach testen, gucken, was funktioniert gut. Und jeden Schritt, den man macht in die Richtung, ist der richtige Schritt, weil das Risiko überschaubar ist, wenn man testet. Und ich glaube, das wird uns auch in den nächsten Jahren noch begleiten. Das ist vielleicht auch schon mal so als Ausblick das Thema Hyperpersonalisierung. Da reden wir jetzt im CRM jetzt seit ein paar Monaten oder seit einigen 1-2 Jahren drüber. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg, den richtigen Kunden das richtige Angebot zu machen zum richtigen Zeitpunkt. Und den Weg muss man jetzt begehen und anfangen und, wie gesagt, sich einen Partner suchen und dann einfach mutig testen. Wäre so mein Appell.
Marc?
Ja, ich würde genau das gleiche gehen. Testen und klein beginnen. Und oft ist es ja so, habe ich die richtigen Daten, habe ich genügend Daten? Meine Erfahrung ist, es sind immer genügend Daten da, um irgendwelche Uplifts rauszufinden. Ob es dann eine ganz große Uplift ist, anderes Thema, aber um die ersten Schritte zu machen, um Strukturen aufzubauen bei mir im Unternehmen oder in der Abteilung, um Erfahrungen aufzubauen, sind die Daten immer da. Da muss ich nicht noch warten, bis ich noch die Datenbank und das noch verknüpft habe und das noch zur Verfügung habe, sondern wirklich starten, anfangen und die Themen auch am Anfang klein halten.
Philipp, niedrigschwelliger Einstieg ist ja für euch auch ein Thema.
Ja, genau. Also ich glaube, das Thema Daten ist nie abgeschlossen. Das ist ein Prozess, so wie Modelle auch. Das wird sich immer entwickeln. Den Anfang muss man machen. Ich glaube, was wichtig ist, egal wo man steht, ob man schon eigene Fachbereich hat, eigene Data Scientists, ob man eine Software nutzt, egal wo, oder ob man ganz neu in dem Gebiet ist. Ich glaube, der wichtig ist wirklich, das Ding zu machen, zu testen. Ich glaube, ich kann es nur für uns sprechen, wir haben da auch gute Testangebote, wo wir sagen, wir gehen sogar ins Risiko und sagen, ihr müsst diese Testgebühren nur dann bezahlen, wenn wir auch besser sind. Also wenn wir schlechter sind, dann wollen wir auch kein Geld. Und da versuchen wir natürlich den Einstieg wirklich niederschwellig zu halten. Haben bisher, wenn die Tests richtig aufgesetzt waren, aber immer das Geld auch bekommen. Von daher, wir sind da sehr selbstbewusst. Aber ich glaube, wir wollen die Eintrittshürden für auch kleinere Unternehmen, auch in B2B, wo die Datenlage manchmal ein bisschen schwieriger ist. Es geht in allen Branchen, es geht in allen Bereichen, es geht für B2B, B2C, T2C, was auch immer, wenn ihr viele Daten habt, es läuft, ja, man kann immer was machen.
Ja, wunderbares Schlusswort und spannend finde ich tatsächlich so diesen Punkt, dass wir jetzt gesehen haben, was AI aus den bestehenden Daten so alles rausholen kann, wie man damit umgeht, dass wir da Cases haben von, wie gesagt, Werbungtreibenden, wie Pixam und dem Walzversand, ganz unterschiedlichen Aspekten. Und vielleicht kommen wir ein anderes Mal noch zusätzlich zu dem Thema, was man machen kann, wenn man keine Daten hat, noch keine Daten hat, wie man dazu die großen Plattformen nutzen kann. Das wäre so ein Thema, was ich auch noch spannend finde und vielleicht nochmal fortsetze. Aber für heute müssen wir Schluss machen.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juni 2024. Es diskutierten Ralf Scharnhorst, Managing Director von M42M, Dirk Walter, Head of CRM bei Pixum, Marc Eberle, Head of CRM und BI beim Versandhaus Walz und Philipp Göller, Geschäftsführer von Paraboost. Danke fürs Zuhören. Gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.